Ja, schönen guten Abend, ihr Lieben. Nett, mal wieder hier zu sein. Ich habe euch vermisst die letzten ein, zwei Wochen. Da war ich in den anderen Gemeinden unterwegs, aber schön, heute mal wieder bei euch zu sein. Und das ist natürlich dann eine spannende Frage, wo gehöre ich eigentlich hin? Für einen Gebietsprediger schwierig zu sagen, ne? Kann ich den anderen nicht sagen, ja, zu euch gehöre ich nicht. Wo gehöre ich hin? Das ist eine Frage, die sich ganz, ganz viele Leute heutzutage stellen. Und vielleicht gehörst du auch dazu. Diese Lieder, die wir gerade gesungen haben, haben diese Frage auch schon ein bisschen aufgeworfen. Wo ist eigentlich mein Platz? Wo bin ich wirklich zu Hause? Klar, auf den ersten Blick kann ich sagen, nach Lützelinden, da wohnen wir halt, ne? Und ihr ja auch. Oder man könnte sagen, ja, ich gehöre zu meiner Familie, zu meinem Partner, zu meinen Kindern oder zu meinen Eltern. Wenn man sich ein bisschen mehr damit befasst, dann merkt man schnell, es geht eigentlich um mehr. Wo gehöre ich hin? In einer Gesellschaft, in der sich permanent alles irgendwie rasend schnell verändert. Wo gehöre ich hin? In einem Umfeld, wo unheimlich viele Beziehungen nicht halten und kaputt gehen. Wo gehöre ich hin, wenn Verunsicherung überall zu greifen ist und keiner mehr so richtig weiß, was ist nächstes Jahr, welche Verordnung gilt, welche Gesetze sind dann wohl dran? In einer Zeit, wo Ängste, Befürchtungen die Stimmung prägen, wo ist denn da mein Ort der Sicherheit? In einer Welt, in der Grenzen auch nicht mehr gelten und alles zerfällt. Wo gehöre ich hin? Fast jeder Mensch sehnt sich nach so etwas, was man Heimat nennt. Und damit ist nicht unbedingt ein Herkunftsort gemeint, sondern eine echte Heimat, einen Platz, wo man geborgen sein kann, wo man sich selbst sein kann. In einem Leben mit verlässlicher Struktur, mit klaren Ordnungen, wo ich weiß, worauf ich mich einlasse. Ein Ort der Planbarkeit, der Zukunftsperspektiven, wo ich weiß, wohin lebe ich, was kommt als nächstes. Einem Ort der Orientierung, einem Ort, wo Wahrheit da ist, wo ich mich auf Dinge verlassen kann. Eine Heimat mit verlässlichen, zuverlässigen Beziehungen, nach Zugehörigkeit zu Menschen, zu einer Community, nach Freiraum für Entscheidungen. Also all das umfasst dieser Begriff Zuhause, daheim, Heimat. Wo ist dieser Ort, an dem du, wo ich innerlich zur Ruhe kommen? Wo wir sagen, das ist unser Zuhause. Wo ist deine Seele daheim? Und dazu werfen wir heute mal einen Blick in das Leben eines Mannes aus der Bibel. Und ich habe jetzt keine Möglichkeit, mit euch eine Wette abzuschließen, aber ich könnte fast wetten, dass gefühlt würde ich mal sagen, 95-97% diesen Mann, um den es heute geht, nicht kennen oder zumindest nicht wissen, wo der hingehört. Mal gucken, ob es stimmt. Dieser Mann heißt Ittai. Ittai. Wer kennt ihn? Jetzt mache ich mal die Probe aufs Exempel. Gut, du wusstest vorher den Predigtext. Okay, ein Philister. Gab noch mehr Philister, außer dem Goliath. Und dieser Philister Ittai stammt aus der Stadt Gath. Dazu gleich noch mal was. Und es geht um die Zeit, als dieser König David regierte. Und dann ereignete sich ja ein Putschversuch. Sein Sohn Absalom hat versucht, ihn aus dem Amt rauszukegeln. Und David sieht sich gezwungen, in dieser Revolte seinen Regierungssitz Jerusalem zu verlassen, erstmal auf die Flucht zu gehen, um sich in Sicherheit zu bringen. Und in dieser Situation begegnet ihm dieser Mann, dieser Ittai, und tritt für einen kurzen Moment in das Rampenlicht des Bibeltextes. Und den gucken wir uns heute mal an. 2. Samuel 15, ab Vers 17. Und ich lese es nach der Basisbibel. Als der König, David, mit all seinen Leuten abrückte, blieb man am letzten Haus stehen. Dann marschierten alle seine Anhänger vorbei, dahinter seine ganze Leibwache, die Kreter und Pleter, dahinter alle Männer aus der Stadt Gath, 600 Mann, die mit David aus Gath gekommen waren, sie alle zogen am König vorbei. Der König aber sagte zu Ittai aus Gath: Warum willst auch du mit uns ziehen? Komm, kehr um, bleib beim neuen König. Du bist ja Ausländer und aus deiner Heimat fortgezogen. Gestern erst bist du hierher gekommen und heute soll ich dir schon wieder die Heimat nehmen, wenn du mit uns weiterziehst. Ich gehe, wohin ich gehe. Du aber, komm, kehr um und bring deine Landsleute zurück. Liebe und Treue werden mit dir sein. Doch Ittai antwortete dem König feierlich: Beim Leben des Herrn und beim Leben meines Herrn des Königs, wo auch immer du sein wirst, mein Herr und König, dort wird auch dein Knecht sein, ganz gleich, ob ich sterben muss oder lebe. Gut, sagte David zu Ittai, dann zieh vorbei. Da zog Ittai aus Gat mit all seinen Leuten vorbei, auch die Frauen und Kinder gingen mit. Das ist ja schon eine schrille Geschichte, ne, wenn man sich das mal so vor Augen hält. Und ich habe mir da so vorgestellt, in meiner Fantasie, das wäre jetzt mal ein Film. Ja, irgend so ein, jemand hat das Ganze verfilmt und dann ist da so ein zugiges Plateau vor dieser altehrwürdigen Stadt Jerusalem. Ja, der Wind pfeift, die Wolken jagen über den Himmel und dann stehen da David und seine ganzen Großen, seine Getreuen. Und das ganze Gefolge defiliert an ihm vorbei in so einer Parade, ja. Aber es ist eine dramatische Szene. Ja, die Musik wird melodramatisch, die Mienen der ganzen Leute, der Darsteller, ja, haben die ganze Bandbreite, angefangen von grimmiger Entschlossenheit bis hin zu ängstlicher Verzweiflung, ist alles dabei bei denen, die da vorüberziehen. Und plötzlich geht die Musik in so ein leises Tremolo über und die Spannung steigt und man merkt, jetzt passiert gleich irgendwas. Und dann zieht diese Truppen aus Gat vorüber. Man sieht es an ihrer ganzen Ausstattung, die sind nicht aus Israel. Und dann wird dieser Ittai von diesem David direkt angesprochen. Der greift den quasi raus aus der Menge. Und während der Ittai seine Treueschuhe ablegt, da zoomt die Kamera so auf sein Gesicht, ja, und du siehst ihn so ganz groß, ein verwegener Kerl mit schwarzen Haaren, wettergegerbter Haut und Spuren vieler Kämpfe im Gesicht und die Augen blitzen, das Kinn vorgestreckt und der Kopf erhoben, ein stolzer Mann. Und dann schwenkt die Musik ins Feierliche, es wird richtig bombastisch, während der Ittai sein Bekenntnis hier beendet und David ihn mit einer Geste von Freude, von Rührung und von Einverständnis ihn mit sich ziehen lässt. Und zuletzt sieht man noch, wie die Kamera auf Davids Gesicht schwenkt, in Nahaufnahme und in den Augen glitzert. So stelle ich mir das vor. Vielleicht bin ich da jetzt zu romantisch veranlagt, aber ich finde, es ist eine Geschichte voller Pathos, die wir hier vor uns haben. Das ist unerwartet, aber dadurch vielleicht umso intensiver ein Mensch, der zum Ausdruck bringt, wo er hingehört. In einer sehr kritischen Lage sagt er, da gehöre ich hin. Das ist meine Heimat, Junge. Wo auch immer du sein wirst, mein Herr und König, dort wird auch dein Knecht sein. Das klingt wie ein kitschiger Satz, ja, aus so einem Mantel- und Degenfilm. Das ist ein ehrliches Bekenntnis. Und ich glaube, dieses Bekenntnis kann uns auf der Suche nach Heimat einen kleinen Schritt heute Abend weiterhelfen. Das gucken wir uns mal an. Fremd und doch vertraut. Als Christen verstehen wir unter Heimat nicht unbedingt ein Kirchen- oder ein Gemeindegebäude, so wie das hier. Glaubende sind dort daheim, wo ihr Herr und ihr König ist. Als Christen sind wir da zu Hause, wo der Sohn Davids ist, Jesus. So definiert es jedenfalls Paulus mal in Philipper 3, Vers 20. Er sagt, unsere Heimat ist im Himmel. Und damit ist jetzt nicht das Jenseits ein solches gemeint. Wir sind dort zu Hause, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Und da Jesus omnipräsent, allgegenwärtig ist, heißt das, wir sind bei ihm zu Hause, in seiner Nähe. Diesem Jesus folgen wir, und zwar komme, was wolle, mit der gleichen Einstellung wie dieser Ittai hier. In seiner Nähe, bei Jesus, da fühlen wir uns sicher und geborgen. Seine Überzeugung, seine Einstellung, seine klaren Maßstäbe und Strukturen sind für uns zu Hause. Da sagen wir, jawohl, das ist unseres. Bei ihm finden wir verlässliche Beziehungen, uneingeschränkte Annahme, da kann ich die Füße hochlegen, weiß, ich bin hier daheim, hier darf ich das. Wo Jesus ist, da wollen wir sein. Vielleicht fühlt sich das für den einen oder anderen von uns fremd an. Ungewohnt, ein bisschen komisch, diese Frommen da, ja, bilden sich ein, sie sind bei einer Figur aus der Geschichte zu Hause. Vielleicht kannst du dir das gerade gar nicht vorstellen, wie so eine Beziehung zu einem Jesus einem Heimat geben oder vermitteln soll. Wie war das denn bei diesem Ittai? Gucken wir uns das mal an. Er war kein Israelit, das haben wir schon gehört, sondern gehörte zur Volksgruppe der Philister. Hat man vielleicht schon mal gehört. Philister, das ist ein Volk, das ursprünglich wohl aus dem Mittelmeerraum eingewandert war. Und vor langer, langer Zeit, vor David schon, sind sie in dieses Gebiet, was wir heute unter dem Stichwort Gazastreifen kennen. Dort waren die zu Hause, also in einer völlig in einer Weltregion, die heute gerade sehr umkämpft ist. Und seit der Landnahme von Israel, also seit die aus Ägypten da nach Kanaan kamen, bestand ein erbitterter Streit immer zwischen diesen beiden Nachbarvölkern, den Israeliten und den Philistern, weil beide Anspruch erhoben auf dieses Areal, auf dieses Land zwischen Küste und Jordan, und unzählige Kriege und Gefechte waren die Folge. Man fragt sich, wenn man nur diesen kurzen Text von heute hat, wie um alles in der Welt kommt ein Philister dazu, sich diesem israelischen König derart anzudienen und zu sagen, hey, egal was kommt, dir werde ich folgen. Nun, der Text weist darauf hin, dass es schon längere Zeit eine Art von Zusammenarbeit gab. Bevor David König geworden ist, stand er ja auf der Abschussliste seines Vorgängers. Also der Saul wollte ihn ermorden. Und David musste flüchten, immer wieder hektisch von einem Ort zum nächsten, hat Unterschlüpfe gesucht, um irgendwie Saul zu entgehen. Er war zunächst mal in so einer Höhle im Hinterland, da hat er sich verschanzt. Und es wird berichtet, viele schlossen sich ihm in dieser Zeit an. Leute, die verfolgt wurden, die Schulden hatten oder die mit ihrem Leben unzufrieden waren. Und er wurde ihr Anführer. Bei ihm waren etwa 400 Mann. Damit fing das an, in der Höhle. 1. Samuel 22. Kurze Zeit später, Kapitel 23, als er in der jüdischen Stadt Keila einen Einsatz hatte, er ist dieser Stadt zu Hilfe geeilt, ist seine Truppe schon bei 600 Mann, so wird dort berichtet. Und in Kapitel 27 schließlich wird erzählt, dass er Asyl bei den Philistern sucht. Da ist er also ins Nachbarland gegangen, um sich seinem Verfolger zu entziehen. David ging über die Grenze zu dem Philisterkönig Achish von Gat. Die 600 Männer, die bei ihm waren, nahm er mit. David ließ sich bei Achish von Gat nieder, zusammen mit seinen Männern und deren Familien. Das ist also die Geschichte. So, und ein Jahr und 4 Monate lang wohnen sie dort, im Philisterbereich, in einem kleinen Vorort von Gat namens Ziklag. Dann kam es nochmal zu einer dramatischen Situation. Fremde Truppen sind eingefallen, eine Horde von Feinden, und die haben alles geplündert, die haben das Dorf gebrandschatzt, haben die ganzen Menschen alle entführt, Frauen, Kinder als Geisel genommen, und David und seine 600 Jungs konnten nur unter Aufbietung der letzten Energien diese Angehörigen wieder befreien. Und so eine gemeinsam durchstandene Zeit der Flucht, der Söldnerschaft, der Befreiung der eigenen Leute, das schweißt dann schon irgendwie zusammen, das kann man sich vorstellen. Und so sind diese 600 Mann, an denen unser Text erzählt, und Ittai David gefolgt. Sie sind mitgegangen nach Israel, und als er König wurde, haben sie ihm gedient. Sie gehörten zu einer bewährten Truppe und hielten ihm die Treue. Als Ausländer, Söldner, als Fremde, aber bewusst im Dienst dieses Königs David, den sie verehrten, den sie bewunderten, von dem sie überzeugt waren, das ist der, den Gott selbst als Mensch auf dem Thron haben will. Egal wie fremd dir dieser Jesus vielleicht ist, du bist eingeladen, diesem Jesus zu folgen. Wir gehören zu ihm, obwohl wir ursprünglich eigentlich nichts mit ihm am Hut hatten, so wie diese Philister hier. Ja? Paulus schreibt, früher wart ihr Christus fremd. Ja, ihr wart zu seinen Feinden. geworden. Das zeigt sich an all dem Bösen, auf das euer Sinn gerichtet war. Aber jetzt hat er euch als sterblicher Mensch durch seinen Tod die Versöhnung geschenkt. So könnt ihr nun heilig und makellos vor ihn treten und niemand kann euch anklagen. Jesus lädt dich und mich immer wieder ein, neu zu entdecken, wo echte Heimat zu finden ist. Nicht an einem Ort, nicht in irgendeiner Kirche, nicht in bestimmten Denkmustern und Ideologien, sondern bei einer Person, bei Jesus persönlich. Jesus wird Mensch unter Menschen. Er begibt sich als Sohn Gottes zu Menschen auf Augenhöhe. Er lädt Menschen ein, ihm zu folgen und dadurch zum Volk Gottes zu gehören. Und die Frage, die der Text hier uns mitgibt, heißt: Bist du schon Teil seines Teams? Gehörst du zu seinem Gefolge oder darf ich dich heute einladen, mitzukommen in die Nachfolge dieses Herrn? Und wir gucken mal noch auf einen zweiten Aspekt heute Abend. Es gibt aber heute auch nur zwei, keine Angst. Umkämpft und doch sicher. Was macht also diesen Glauben an Jesus Christus zu einer inneren Heimat? Warum behaupten Christen, dass sie bei Gott zu Hause angekommen sind? Man steht ja als Christ irgendwie auch ständig in Herausforderungen, mit Problemen ist man konfrontiert. Wir haben nicht umsonst so viele Gebetsanliegen, weil so viel Kritisches um uns herum geschieht. Man gerät auch aufgrund seines Glaubens ja öfter mal in einen Konflikt oder in Auseinandersetzungen mit gesellschaftlichen Maßstäben und Werten. Also wieso kann das Heimat sein bei Jesus? Nun, wer Christus folgt, dem ist zunächst mal, und das haben wir in der Lesung schon gehört, kein beschauliches Leben zwischen Sofakissen versprochen worden. Gut, eins wohl schon, Ruhe für die Seele, sagt Jesus, kriegen alle, die ihm nachfolgen. Frieden, den uns diese Gesellschaft nicht geben kann. Tiefe Geborgenheit in Jesus Christus, auf jeden Fall. Das alles ist aber nicht gleichbedeutend mit Friede, Freude, Eierkuchen, ja, Ponyhof und wie auch immer. Bei Gott zur Ruhe kommen heißt nicht, konfliktfrei oder problemlos durch Leben zu wandern. Es gilt aber, losgelöst von diesen ganzen äußeren Umständen, egal was du gerade in deinem Leben verhackstückst, vielleicht sogar mitten im Chaos, mitten im Sturm, mitten in deiner Krise drin, bietet Jesus dir einen Ort, einen Moment zum Loslassen, zum Ankommen, zum Aufatmen. Das ist seine Expertise, das kann er wie kein zweiter. Jesus bietet diese verlässliche, ewige, unzertrennliche Beziehung an, die auf Gottes Treue fußt. Selbst wenn wir untreu werden, heißt es mal, hält er treu zu uns. Wo findest du das sonst auf dieser Welt? Er bietet uns Orientierung, er bietet uns Sicherheit, er bietet uns Sinn. In einer verrückten, in einer chaotischen und orientierungslosen Welt, wo heute das gilt und morgen jenes und keiner so richtig weiß, worauf ist denn Verlass? Bei Gott ist genau das zu finden. Jesus spricht aus, was wahr ist, was zuverlässig ist. Seine Aussagen sind ewig. Auf ihn ist Verlass. Und Jesus umgibt uns mit sozialen Strukturen, die uns helfen, die uns gut tun, die uns beschenken. Da sind Gemeinden, wir haben Mitchristen, wir haben den Heiligen Geist, wir sind nicht alleine. Wir sind nie allein, wir haben Freunde, Geschwister, Gott an unserer Seite. Und Jesus bietet Zukunft. Der bietet Perspektive, der bietet ein sinnvolles Leben an, inmitten einer Welt, die von einer Krise in die nächste schlittert. Wie gesagt, Glaube ist kein Ponyhof, machen wir uns nichts vor. Da wird gekämpft, da rollen auch schon mal Köpfe, da kann es anstrengend sein, da bleibt oft offen, wie es morgen weitergeht, oh ja. Aber schon seinerzeit hat Jesus das immer zu bedenken gegeben. Er sagte mal, die Füchse haben ihren Bau, die Vögel ihr Nest, aber der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sich ausruhen kann. Das war schon immer so. Aber ungeachtet all dieser Risiken und Nebenwirkungen haben sich zu allen Zeiten Menschen entschlossen, diesem Jesus zu folgen. Und zwar komme, was wolle. Kühn und verwegen die einen, getrost und hoffnungsvoll die anderen. Die eigene Sicherheit, das eigene persönliche Wohlbefinden nicht schonend, früher wie heute und zum Teil sogar unter Einsatz ihres Lebens. Manche treu bis in den Tod hinein. Weil nur Jesus das bieten kann, was letztlich alle suchen, nämlich Heimat für deine Seele. Ein Zuhause für die Ewigkeit, Geborgenheit, tiefen inneren Frieden, Versöhnung mit Gott und hoffentlich auch mit Menschen und Zukunft über das eigene Sterben hinaus. Der Ittai hätte sich das leichter machen können. Der Absalom, Emporkömmling, schöner Mann, toller Kerl, aufgehender Star, vielleicht von morgen. Namhafte, kluge Leute in seinem Gefolge, die sich auf seine Seite geschlagen haben, gesagt haben, jawohl, das ist der Neue. Mit dem gehen wir in die Zukunft. Und selbst David sagt ihm hier, Junge, komm, mach dich nicht verrückt, geh zu dem, dann hast du was und musst dich hier nicht mit mir durch die Büsche schlagen. Und der Ittai wählt aber das Unvorhersehbare. Er wählt das Risiko, diese Ungewissheit, womöglich auf dieser bevorstehenden Flucht zu Schaden zu kommen. Er wählt das Risiko einer Entscheidungsschlacht zwischen König und diesen Revolutionären mit ungewissem Ausgang. Ittai schlägt sich in dieser kritischen Lage auf Davids Seite, wissend, dass es sein Tod sein kann. Und er zögert keinen Augenblick. Hat mich tief beeindruckt. Was hat ihn eigentlich so sicher gemacht? Nun, die beiden kannten sich ja, wie wir festgestellt haben, schon ein paar Jahre. Ittai weiß offensichtlich, auf wen er sich da einlässt. Der hat einen Mann erlebt, der echt ist, der ehrlich ist bis auf die Knochen, wenn auch nicht fehlerfrei. Natürlich hatte auch der David seine Macken. Einen König, der von Gott berufen ist, das wurde vielfach und immer wieder von den Propheten bestätigt. Einer, der von Gott geliebt ist, den Gott zum Segen gebrauchte und zum Segen setzen wollte. Einen König, dem Gottes gewichtigste Zusagen galten. Man hat über ihm viele, viele Aussagen ausgesprochen, die Gott mit ihm vorhat. Und der Ittai hat das alles mitgekriegt und er hat sich entschieden. Und er ist sich sicher, David ist der Eigentliche, der Richtige und der Wahre und auch der letzte König. Auch wenn es gerade nicht so nach aussieht. So ist Jesus natürlich auch extrem umstritten, bis heute. Zweifel und Fragen über ihn sind im Umlauf. Menschen sagen vielleicht, schau dir mal seine Beliebtheitswerte an. Was willst du denn mit dem? Ja? Ist ja nicht gerade berauschend, wenn man sich die Kirchen und die Gemeinden so anguckt. Was sind das für ein paar Peoples, die da hingehen? Wieso willst du dich an den hängen? Wer folgt dem denn? Die schlauen Köpfe, die sind doch wo ganz anders. Und die, die was zu sagen haben, ja, die folgen doch auch nicht diesem Jesus. Und wo sieht man denn mal, dass der irgendwas Großes macht? Statt im Triumphzug und mit Herrschaftsansprüchen kommt er doch total hilflos und ohnmächtig daher. Was willst du mit dem? Jesus stellte seinen Anhängern immer frei, ob sie das Wagnis, ihm zu folgen, in Kauf nehmen wollen. Er hat gesagt, von da an wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab, zogen nicht länger mit ihm umher und Jesus fragte die 12, wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete, Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Du sprichst Worte, die ewiges Leben schenken. Wir glauben und wir haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Wie Ittai stehen wir eben in dieser Hinsicht immer vor einer Entscheidung. Dem echten König folgen oder dem Mainstream? Der König lässt uns die Wahl. Der sagt, wenn du woanders hin willst, dann zieh. Jesus zwingt keinen. Wem willst du folgen? Wo gehörst du hin? Deine Suche nach Heimat wird meine Überzeugung, erst dann Erfüllung finden, wenn du dich auf diesen Jesus einlässt, weil er der König ist, dem die Zukunft gehört, die Gegenwart und auch die Vergangenheit. Als Lebender, der bereits den Tod hinter sich gelassen hat, er ist ein Garant für die Perspektive, die keine Grenze kennt. Wer will dir das sonst bieten? Als die personifizierte Liebe, jemand, der sich am Kreuz komplett für uns, für dich und mich aufgeopfert hat, sich zu unseren Gunsten hingegeben hat, nur bei ihm ist uneingeschränkte Annahme und Liebe zu finden. Das Bekenntnis dieses Itai klingt in meinen Ohren jedenfalls nach. Wo du auch immer sein wirst, mein Herr und König, dort wird auch dein Knecht sein. Ganz gleich, ob ich leben oder sterben muss. Vielleicht ist das auch für dich der Schlüssel auf der Suche nach Heimat, nach einem Platz, wo du zu Hause bist. An der Seite von Jesus, in seinem Gefolge, kannst du genau das erleben. Ich mache dir Mut, probier es aus. Du wirst es auf jeden Fall nicht bereuen. Ich danke dir, Herr Jesus, für das Beispiel dieses doch relativ unbekannten Mannes und für seine Treue zu diesem David mitten in einer kritischen Situation, wo für viele unklar war, wie geht es jetzt weiter politisch. Und so stehen wir auch in dieser Zeit und Welt und sind einerseits gewillt, dir zu folgen, aber manches will uns auch irgendwie davon abhalten und uns irritieren. Und wir sind eingeladen, Tag für Tag neu unsere Entscheidung zu fällen. Wem folgen wir? Wo gehöre ich hin? Wo ist mein Platz? Wo kann ich innerlich zur Ruhe kommen? Und inmitten dieser ganzen Stürme und dieses ganzen Chaos bist du es, der diese Heimat, dieses Zuhause vermitteln kann. Dafür danke ich dir. Und ich bete, dass es jeder von uns erfährt, erlebt, wie du durchträgst, wie du zum Ziel kommst, wie es in deinem Gefolge für uns den besten Platz überhaupt gibt. Ich danke dir, dass jeder zu dir kommen darf, egal ob fremd oder vertraut, neu oder alt, ob wir schon ewig dabei sind in Kirche und Gemeinde oder ganz neu hier aufschlagen. Ich danke dir, dass du jeden mitnimmst und für jeden auch am Kreuz deine Liebe bewiesen hast. So segne uns, Herr Jesus, und schenk, dass wir auf der Suche nach Heimat unseren persönlichen Ort des Zuhauses finden bei dir. Amen.